Deutschlandfunk. Tag für Tag.
Die Sklaverei ist aber nicht nur ein unrühmliches Kapitel in der amerikanischen Geschichte. Auch in Afrika, Asien und im Vorderen Orient hat es Sklaverei gegeben. Dabei haben die Religionen eine ambivalente Rolle gespielt. Lange Zeit haben Christen und Muslime Sklaverei gerechtfertigt oder geduldet. Der Historiker Andreas Eckert befasst sich in seinem neuen Buch mit dem Thema. Es heißt Die Geschichte der Sklaverei von der Antike bis ins 21. Jahrhundert. Mechthild Klein hat mit ihm gesprochen.
Beim Wort Sklaverei entstehen sofort Bilder im Kopf. Von Atlantiküberquerungen mit verschleppten und in Schiffen eingepferchten Afrikanern nach Nord- und Südamerika. Im Frühjahr 1731 legte zum Beispiel in der Bretagne der Dreimaster Diligent ab. Er hatte Waren aus Holland und Deutschland geladen. Tabakpfeifen, Waffen und Munition sowie hochwertiges Tuch und Brandy. Das Schiff nimmt Kurs auf Westafrika, notierte der erste Offizier in seinem Tagebuch.
An Bord befanden sich zudem 150 Hand- und Fußschellen mitsamt Schlössern und Schlüsseln. An der Westküste Afrikas wurden 256 Sklaven erworben, in die Schellen gezwängt, über den Atlantik nach Martinique, vor Haiti, verschifft und dort verkauft. Bis auf 9, die die Fahrt nicht überlebt hatten. Im September 1732 kehrte die Diligent mit 251 Zuckerfässern und einigen Schuldscheinen schließlich nach Frankreich zurück.
So schildert der Historiker Andreas Eckert in seinem Buch Geschichte der Sklaverei einen gängigen Handelsturn. Die angeketteten Männer wollten fliehen, meuterten, waren zu allem bereit. Allein im 18. Jahrhundert gab es weit über 17.000 solcher Schiffstransporte mit Sklaven. In der zweiten Hälfte des 18. Jahrhunderts wurden etwa 3,4 Millionen Afrikaner in die neue Welt zwangsverfrachtet. Doch die Sklaverei war keine Erfindung des 17. oder 18. Jahrhunderts. Sklaverei gab es schon im alten Griechenland und in Rom, im alten China und vielen Teilen Asiens und Afrikas.
Es gibt unterschiedliche Phasen von Sklaverei und auch eine unterschiedliche Legitimation davon. Aber die Sklaverei, die uns am stärksten bewusst ist, also die vor allem in den Amerikas, die beruht sehr stark auch auf einem Gedanken einer Hierarchie von Rassen.
Die sogenannte Hierarchie der Rassen. Das war eine verbreitete, abwertende Sicht auf andere Kulturen, die nicht-weißen Menschen ihre Rechte absprachen. Andreas Eckert lehrt an der Humboldt-Universität zu Berlin. Er sieht als eine der Ursachen für die breite Akzeptanz der Sklaverei nicht nur einen verbreiteten Rassismus, in dem die Schwarzafrikaner ganz unten in der Skala standen. Eine mildere Form der Sklaverei war bis ins Mittelalter auch unter Europäern verbreitet, bis dann die Knechtschaft die Leibeigenschaft ablöste.
Die meisten Zeitgenossen, jedenfalls im 16., 17., 18. Jahrhundert, empfanden das als völlig normal und gar nicht weiter erwähnenswert oder erklärungsbedürftig. Und natürlich ließ sich damit im Zweifelsfall ein gutes Geschäft machen.
Sklaverei wurde nur als Unrecht betrachtet, wenn es eigene Religionsangehörige oder Landsleute betraf. Christliche Konfessionen sammelten auch Geld dafür, dass christliche Seeleute, die von nordafrikanischen Piraten als Sklaven genommen wurden, gegen Lösegeld befreit wurden.
Hieß aber nicht, dass man grundsätzlich etwas gegen Sklaverei hatte. Also auch diese Menschenfreundlichkeit richtete sich nur an die eigenen Glaubensbrüder, während man parallel eben keinen Gedanken an sozusagen versklavte Afrikanerinnen und Afrikaner verschwendete.
Dass die Geschäfte eine Entmenschlichung der Produzenten beinhaltete, das hing nach Ansicht Eckarts auch damit zusammen, dass in Europa die Sklavenarbeit nicht sichtbar war. Dass die exotischen Konsumprodukte wie Zucker, Kakao oder Baumwolle mit Blutzoll und Freiheitsentzug erkauft waren. Die Europäer hätten lange von der Ausbeutung afrikanischer Sklaven profitiert. Übrigens, auch in Afrika bereicherten sich Eliten durch Sklavenjagden und den Verkauf von Menschen auf einem immer weiter anwachsenden Markt. Und wie verhielten sich die Religionen dazu?
Die Kirchen haben sich lange sicherlich nicht mit Ruhm bekleckert, was diese Frage betraf. Ich meine, was man im Mittelalter und auch in der frühen Neuzeit sehen kann, dass sich zunehmend der Mechanismus durchsetzt, dass man keine Menschen aus derselben Religionsgemeinschaft oder Glaubensgemeinschaft versklavt.
Die Religionsgemeinschaft der Quäker in Nordamerika gehörte zu den ersten, die sich gegen die Versklavung unter ihren Mitgliedern aussprachen. In England formierten sich im 18. Jahrhundert erste Sklavenbefreiungsbewegungen, die von evangelikalen Christen getragen wurden. Der Heilige Stuhl in Rom hingegen sprach sich erst 1839, also Jahrzehnte nach dem Beginn dieser Befreiungsbewegungen, gegen Sklaverei als ein Unrecht aus.
Die Geschichte der Religionsgemeinschaften über der Sklaverei ist eine ambivalente, eine vielschichtige. Es gab und gibt teilweise vielleicht bis heute langes Wegsehen. Aber letztendlich gehört natürlich auch gerade Vertreterinnen und Vertreter der christlichen Religionen zu denen, die am nachhaltigsten, am lautesten gegen Sklaverei argumentiert haben zu einem gewissen Zeitpunkt.
Doch auch verstärkter Widerspruch im 19. Jahrhundert bedeutete nicht automatisch das Ende der Sklaverei. In England, einem der größten Player im Sklavenhandel, gab es viele Diskussionen im Parlament. Man argumentierte ökonomisch, dass die Wirtschaft in Großbritannien zusammenbrechen würde ohne den Sklavenhandel.
Und das Interessante ist ja, dass es eben keine ökonomischen Überzeugungen am Ende waren, die die Menschen dazu gebracht hat, die Sklaverei und den Sklavenhandel letztendlich abzuschaffen, sondern es war schon dieses sozusagen politisch-ideologische Moment zu sagen, Sklaverei und Sklavenhandel ist etwas, was wir uns als zivilisierte Nation eigentlich nicht mehr leisten können und wollen.
Heute sprechen Nichtregierungsorganisationen von rund 40 Millionen Menschen, die in sklavereiähnlichen Verhältnissen leben. Das Problem, auch sie sind nicht sichtbar.
Ein klassisches Beispiel sind Arbeiten etwa in bestimmten Minen, aber vor allem auch Prostitution. Zwangsprostitution ist ein weltweit verbreitetes Phänomen, was eben auch sehr deutlich in Richtung Europa weist. Aber dann gibt es natürlich auch etwa in Indien viele, oft auch Kinder oder Heranwachsende, die für keinen Lohn oder sehr geringen Lohn in bestimmten Fabriken schuften müssen. Und natürlich gibt es eben auch eine ganze Reihe von Tätigkeiten, die eher so im Haushalt, im Bereich der Dienstleistungen zu finden sind, wo dann oft Hausarbeit und sexuelle Ausbeutung Hand in Hand gehen.
Hier sind nicht nur Südasien und der Nahe und Mittlere Osten zu nennen, wie der Historiker sagt, das sei weltweit ein Problem.
Diesen Teil auch eines kapitalistischen globalen Systems, an dem sind natürlich auch europäische Länder beteiligt. Die Debatten kennen wir im Grunde etwa, wenn es bestimmte Warenhausketten gibt, die sehr billig T-Shirts und andere Kleidung anbieten. Und die Frage ist, wie ist es möglich, dass das so billig angeboten werden kann? Und da kommt man relativ schnell darauf, dass das so ist, weil Menschen oft auch gegen ihren Willen ausgebeutet werden. Das heißt, das ganze Problem ist nicht etwas, was man einfach in andere Weltregionen abschieben kann, sondern ein Problem, mit dem wir auch im reichen Europa zu tun haben.
Ein Weg, die Ausbeutung zu stoppen, führte über das Bewusstmachen, dass bestimmte Konsumprodukte nur über totale Ausbeutung der Produzenten hier in Europa so billig zu haben sind. Bei den fleischverarbeitenden Betrieben in Deutschland habe man erst durch die Corona-Pandemie genauer hingesehen, sagt Eckhardt. Das internationale Transportwesen wäre ein weiterer Bereich, wo die Subunternehmer der Subunternehmen die Preise so weit drücken, dass die Fahrer oft nur mit Doppelschichten einem finanziellen Ruin abwenden können.
Die Geschichte der Sklaverei von der Antike bis ins 21. Jahrhundert. So heißt das Buch zum Thema von dem Historiker Andreas Eckhardt. Es ist bei CH Beck erschienen. Mechthild Klein hat mit dem Autor gesprochen.